Deutschlandfunk. Information und Musik.
Jeden Tag ein Rekord. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat wieder mal einen neuen Höchstwert erreicht. Allerdings wurde auch vermeldet, dass die Intensivstationen trotz dieser Zahl noch nicht überlastet seien. Erstmals seit Mitte November werden wieder nur knapp 3000 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. Doch was lässt sich aus diesen Zahlen tatsächlich ableiten, wo wir noch nicht einmal wissen, wie weit die Behörden mit der Meldung der erfassten Infektionen hinterherhinken, wo wir auch nicht wissen, wie viele getestete Menschen wirklich erfasst wurden, weil viele Schnelltests bei der Omikron-Variante des Coronavirus nicht anschlagen. Oder reicht einfach nur der Blick in die Intensivstation? Das würde ich gerne mit Professor Gerd Antes, Mathematiker und Medizinstatistiker in Freiburg, besprechen. Herr Antes, die Inzidenzwerte müssen wohl inzwischen anders interpretiert werden als noch vor einem Jahr. Reicht es aus, sie in Relation zur Hospitalisierungsrate zu stellen, um dann daraus Maßnahmen abzuleiten, auch mit Blick auf die Lage in den Intensivstationen?
Ja, das reicht aus. Ist auch schon lange vorhergesagt worden, dass eine Entkopplung stattfinden wird zwischen den Inzidenzen, die im Moment wirklich furchterregend aussehen. Und dann gibt es eben die drei anderen Parameter. Das sind die einmal die Hospitalisierung, also wie viele gehen überhaupt ins Hospital, dann die Erstaufnahmen auf den Intensivstationen und natürlich die Todesfälle. Und da sieht es eigentlich nicht so aus, dass man dem Pessimismus folgen müsste, der ja auch immer wieder gegenwärtig transportiert wird. Also nur auf die Inzidenz zu schauen, ist gegenwärtig falscher als vorher auch schon.
Das heißt, wir haben eigentlich immer noch den Fokus auf den falschen Werten.
Ja, vor allen Dingen, also einmal überhaupt auf diese Inzidenz. Natürlich ist die Infektionsrate ein wichtiger Parameter. Aber dann über alle Altersgruppen hinweg zu gehen, war von Anfang an ein fundamentaler Fehler, weil die Altersabhängigkeit so dramatisch groß ist, dass man wirklich altersgruppenspezifisch auswerten muss und schauen muss. Und dann kommt man in die ganze Debatte hinein, die wir gegenwärtig ja auch sehen, auch teilweise im großen Chaos, dass bei Kindern fast gar nichts passiert, wenn dort infiziert wird. Und bei den alten Menschen, sagen wir mal über 60, dass dort wirklich das dramatische Auswirkungen hat, die aber auch gegenwärtig alle sich sehr stark ändern. Und deswegen muss man wirklich wesentlich mehr investieren in die Datenerfassung und Interpretation, als wir es bisher getan haben.
Ist denn nur der Datenschutz ein Problem in Deutschland oder warum sind wir so hinterher bei der Datenerfassung?
Der Datenschutz ist ein Problem. Aus meiner Sicht wird er an vielen Stellen überbetont. Aber das ist dann auch im Zusammenhang mit dem Föderalismus bei uns, weil wir dann ja auch länderspezifische Datenschützer haben, sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise wird er auch missbraucht als Argument dagegen, Dinge zu tun, die wir unbedingt tun müssten. Also ich bin sicherlich ein Anhänger von Datenschutz, aber an manchen Stellen sollte man wirklich dann auch das in Relation sehen zur Schwere des Problems.
Was müsste denn unbedingt getan werden?
Also an den Stellen sollte man wirklich, wirklich auch über die, und dann ist man beim nächsten Thema, über die gesellschaftlichen Gruppen hinweg, die dann auch wissenschaftlich vertreten sind, mehr hineinbringen, was passiert da eigentlich innerhalb der Gesellschaft. Und dafür braucht man dann auch vor allen Dingen Soziologen, Politologen, um nicht nur immer diese einen Parameterbetrachtung zu haben, die wir ja gegenwärtig immer wieder sehen. Wir schauen auf die Inzidenzwerte, dann kommt der Datenschützer und sagt, oh, das geht überhaupt nicht. Und dann stehen wir irgendwann völlig ratlos da und es gibt keine integrierte Erfassung und Betrachtung dessen, was da passieren müsste. Und die ist auch schon seit anderthalb Jahren überfällig.
Wäre es da eine gute Idee, das über die Intensivstation, über die Krankenhäuser zu erfassen?
Na, das ist auf jeden Fall natürlich extrem notwendig, weil, und das ist auch ein Schwachpunkt, dass die Ziele nicht definiert werden. Also wir haben jetzt wieder eine Impfpflichtdebatte, aber die Frage ist, was will man damit erreichen? Und wenn man mal das durchdekliniert, dann sieht man, dass dann, wenn man das vielleicht realistisch, auch juristisch eingestellt haben kann, März, April, dass es dann wahrscheinlich völlig überflüssig ist und dann natürlich auch wieder den Impfgedanken beschädigt, weil wieder irgendwas ins Leere läuft.
Wenn ich das richtig verstanden habe, fehlen uns ja die Detaildaten. Also welche Gruppe wie oft erkrankt, in welcher Altersgruppe die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung höher ist. Also all diese Daten fehlen uns. Ist es da in Israel und Großbritannien besser?
Ja, deutlich besser. Also einmal, Israel hat immer den Vorteil, kleine, homogene Staaten, die auch ein anderes Verhältnis haben zwischen Bevölkerung und Regierung, die sind natürlich viel wendiger, Dinge aufzugreifen. Das gilt auch für Finnland oder Norwegen. Und Großbritannien, das ist ein ganz großer Unterschied auch zu uns, hat eine Jahrzehnte ältere Tradition mit diesen sogenannten, unter dem Oberbegriff Public Health, also öffentliche Gesundheit, subsumierten Problemen umzugehen. Und auf der ganzen Front, und deswegen haben die gegenwärtig, auch wenn man in die Berichte schaut, ein Niveau, das ist wirklich deutlich höher als bei uns.
Sie sagten kürzlich mal, dass Deutschland ein Land der Dichter und Denker sei, und das wird uns nun zum Verhängnis. Aber tatsächlich wird hier an den Unis hier in Deutschland werden nicht nur Germanisten und Künstler ausgebildet, sondern auch Informatiker, Physiker und Mathematiker. Also wir haben doch auch eine Tradition in der Hinsicht.
Ja, die haben wir, aber die ist, ich habe das genau in dem Interview, glaube ich, sogar so formuliert, dass wir 100 Jahre Rückstand haben. Also eine der ganz großen Institutionen weltweit in London, die ist 1899 gegründet worden. Und das gibt es 1000 Gründe, warum das für uns nicht so ist. Und eins sind unsere beiden Weltkriege. Ja, und deswegen sind wir ganz schlecht aufgestellt. Und um es festzumachen, wir haben nicht dieses Integrierte von zum Beispiel Epidemiologen in ein Gesamtbild, wie wir damit umgehen müssen. Und da sind uns die anderen überlegen. Wir sind sehr viel fachspezifischer und gegenwärtig ist die große Herausforderung, das zusammenzubringen. Und da sind dann wirklich für die Digitalisierung die technischen Fächer dabei, dann für Public Health, Epidemiologie, aber auch die Biostatistik. Wir sind ja praktisch bei der Stunde oder in der Stunde Null, was Therapie angeht. Eigentlich wäre ja das Problem viel, viel kleiner, nicht nur eigentlich, sondern viel, viel kleiner, wenn wir Therapeutika jetzt schon so in Entwicklung hätten, dass sie dann eingesetzt werden könnten. Und da sind wir ganz, ganz am Anfang und da passiert in Deutschland auch praktisch nichts.
Nun können wir aber über die Grenze schauen und profitieren von dem, was sich in Großbritannien oder auch Israel abspielt. Welche Rückschlüsse können wir ziehen, die auch uns hilft?
Also auf der einen Seite denke ich mal, gerade was Großbritannien angeht, weniger Aufgeregtheit. Das ist natürlich irgendwie ein frommer Wunsch. Wenn man aufgeregt ist, kann man das nicht wegdiskutieren. Aber da die ja immer Monate Vorlauf haben, kann man ganz viel davon lernen. Und eine Sache, von der wir uns wirklich verabschieden müssen, ist eine tiefgehende inhaltliche Diskussion. Wir sind nicht in der Lage, No-Covid zu erreichen. Und wenn man mal so auf die, auch jetzt in der neuen Regierung draufschaut, was da schon wieder öffentlich kundgetan wird, dann ist das wirklich schädlich. Also letzte Meldung irgendwo in der Augsburger Zeitung von der Staatssekretärin im BMG, also jetzt in der neuen Regierung von der Frau Dittmar, dass wir 95% Impfrate erreichen müssen, um Herdenimmunität zu erreichen. Und das ist in jeder Beziehung falsch. Also 95% Impfrate zu erreichen, das ist schlichtweg unmöglich. Das ist noch nie gelungen. Und genauso wenig berechtigt ist der Begriff Herdenimmunität. Es gibt bei dieser Form eines Viruses keine Herdenimmunität. Und das ist auch inzwischen völliger Konsens. Wieso kann dann eine neue Regierung gleich zu Beginn mit einer so falschen Äußerung an die Öffentlichkeit gehen und damit auch wieder für die Verwirrung und aber auch, glaube ich, na, vielleicht kann man es so hart sagen, Staatsverdrossenheit beitragen.
Was müsste denn jetzt diese Regierung eigentlich unternehmen, um im nächsten Herbst vorbereitet zu sein?
Ja, einmal müssten wir wirklich, wir haben ja immer wieder so diese Vorhersagen, die auch teilweise horrende falsch liegen. Also wir müssten Szenarien entwickeln, was im nächsten Herbst eigentlich passieren kann. Also da werden die Zahlen sicherlich wieder hochgehen, wie bei der Influenza, also bei der normalen Grippe, wie auch bei den Erkältungskrankheiten. Und dann müssten wir, sagen wir mal, wenig, zwischen wenig und Mittel und nach oben so eine Skalierung machen. Was wird da passieren und was kann dann auf uns zukommen? Und dann müssten die grundsätzlichen Fragen natürlich, die ganze Problematik in der Pflege, angegangen werden. Was brauchen wir an Kapazität, um damit umzugehen, um dann nicht wieder hinterher zu rennen? Wir rennen ja seit 2 Jahren immer nur hinterher. Und eigentlich haben wir jetzt auch durch einen ziemlich sicheren, entspannten Sommer hindurch die Möglichkeit, uns auf den nächsten Herbst vorzubereiten. Und ich wünsche uns wirklich, dass wir nicht nächste Weihnachten wieder so ähnlich durch die Gegend torkeln wie dieses Jahr.
Diesen frommen Wunsch nehme ich als Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für die Einschätzung, was wir aus den Zahlen lesen können und was eben auch nicht. Ich sprach mit Professor Gerd Antes, Mathematiker und Medizinstatistiker in Freiburg.